Gut, dann begrüße ich Sie zur heutigen Sitzung. Wir haben jetzt alle den aktuellen Seminarplan vor uns und falls es nicht gereicht hat, finden Sie alle Unterlagen auch im LSF-System im Internet. Da habe ich auch den Seminarplan, wie gesagt, und die Textsammlung als PDF-Datei. Ich wollte deswegen jetzt noch warten mit der Bestellung, ob jemand von Ihnen noch neu hinzugestoßen ist, der noch eine Textsammlung möchte. Ist da noch jemand? Sie? Zwei? Sie haben schon, also es sind drei Personen, würde ich einfach diejenigen, die noch Interesse haben, bitten, sich danach kurz hier noch einzutragen mit Namen und E-Mail-Adresse. Dann würden Sie also vielleicht noch diese Woche die Textsammlung erhalten können. Ich schreibe eine Rundmail, sobald die Textsammlung vorliegen, können Sie die kaufen. Ja. Jetzt sage ich nochmal ganz kurz was zum Seminarplan. Also wir werden uns mit Wittgenstein beschäftigen. Sie haben sicherlich gesehen, dass sich in Wittgensteins Werk der Begriff Lebensform nur ganz selten findet. Es gibt vielleicht 5 Vorkommnisse von Lebensform oder 7, also in den Hauptwerken, überwiegend in philosophischen Untersuchungen. Umso wichtiger ist es, dass wir dann die Texte gemeinsam lesen und interpretieren. Ich habe da also, glaube ich, hatte Ihnen die ganzen wichtigen Stellen geschickt und wir werfen die heute an die Wand und dann können wir die zusammen diskutieren. Danach haben wir 2 Sitzungen, vielleicht etwas mehr, vielleicht brauchen wir für Wittgenstein nicht 3 Sitzungen, für Philippa Food. Dann fällt der Pfingstdienstag ja aus. Es ist ja hier so, dass der ausfällt. Dann haben wir 3 Sitzungen zu Michael Thompson. Der ist sehr komplex, der hat also nicht nur 5-mal das Wort Lebensform verwendet, sondern vielleicht 100-mal oder 200-mal, im Gegensatz zu Wittgenstein. Beruft sich aber auch auf Wittgenstein in einer gewissen Hinsicht. Und dann haben wir zum Schluss noch 3 Sitzungen für die Rahel Jeggi, die ihr Werk Kritik der Lebensform, Kritik von Lebensform genannt hat. Ich muss mir noch überlegen, in der jetzigen Version der Textsammlung habe ich sehr viel von Jeggi reingetan. Also ich habe vielleicht 100 Seiten oder so von Jeggi. Das scheint mir ein bisschen zu viel zu sein. Ich werde das ein bisschen kürzen. Ja. Sonst ist auch die Textsammlung, die Sie dann sich kaufen, vielleicht zu dick. Also wer es jetzt schon ausgedruckt hat, nicht schlimm, aber ich werde es ein bisschen reduzieren. Sonst wird es vielleicht zu teuer. Und dann am Ende wollen wir eine Abschluss- und Gruppendiskussion machen. Ich möchte auch versuchen, hier während des Semesters interaktive Methoden einzubeziehen, dass Sie nicht hier einfach nur so sitzen. Das ist ein bisschen der Nachteil dieses Raumes, dass Sie da recht statisch sich befinden, dass wir uns irgendwie aktivieren, dass wir abwägen, welcher Begriff von Lebensform ist überzeugender, kritisieren, vielleicht Gruppen bilden. Am Ende wollen wir es auf jeden Fall machen. Gut, jetzt hatte ich Ihnen aber schon mal die Adresse genannt zu diesem Digi-Seminar. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Vielleicht war der eine oder die andere schon auf dieser Seminarseite drauf, www.digiseminar.net. Wenn Sie da drauf gehen, kommen Sie hier drauf und dann sehen Sie hier also einige Sachen zu Seminaren, vergangene Semester von mir. Das könnte Sie interessieren, hier gerade hier dieses Seminar. Das war zum Thema, was ist Leben? Leben und Lebensform hängen ja zusammen. Also wenn Sie mal wollen, können Sie hier gerne schauen. Hier gibt es verschiedene Zusammenfassungen, auch zu Michael Thompson, dann zur biologischen Dimension. Ein Quiz können Sie noch machen hier. Die Tasse hier ist leider schon vergeben hier, die hätten Sie sonst auch noch bekommen können. Die haben wir hier auch noch extra gemacht. Eine App können Sie sich auch noch herunterladen, die gibt es noch dazu. Das heißt, Sie können den gesamten Inhalt können Sie über eine App sich sichern. Also können Sie mal schauen. Und wenn Sie jetzt hier auf Videoaufzeichnung gehen, dann sehen Sie also einige meiner Aufnahmen von anderen Seminaren über Erasmus und Luther, über Freiheit, über das Wiki-Seminar im letzten Semester. Und wenn Sie jetzt hier auf Audioaufzeichnung gehen, dann können Sie die letzte Sitzung dieses Seminars nachhören. Ja? Ich hatte ja gefragt, ob Sie damit alle einverstanden sind. Wer nicht einverstanden ist, darf mir gerne eine E-Mail schreiben, mache ich sie nicht. Ja. Sie müssen sich jetzt hier nicht outen. Ich muss natürlich Ihr Einverständnis einholen, dass ich das mache. Ja. Genau, Sie können jetzt hier die Sache nachholen, ja, wenn Sie einfach hier auf Audio aufzeichnen gehen. Gut, so viel zu den Formalitäten. Dann können wir jetzt ja mitten ins Thema einsteigen. Heute haben wir uns Wittgenstein vorgenommen. Was wissen Sie denn über Wittgenstein? Hallo. Was wissen Sie denn über Wittgenstein? Inwiefern ist Wittgenstein für unser Thema Lebensform von Interesse? Lebensform, sagte ich, ist ja so ein Modebegriff, ein Modewort. Und Wittgenstein war so einer der ersten, der dieses Wort, diesen Begriff verwendet hat. Es gibt eine große Debatte darüber, woher er den Begriff hat, von Oswald Spengler oder von anderen Denkern im Umfeld dieser Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Also das ist nicht ganz klar, woher er diesen Begriff hat. Wenn Sie jetzt mal an sein Werk Tractatus Logico Philosophicus denken, was fällt Ihnen da auf? Hätte da so ein Begriff der Lebensform Platz in diesem Tractatus? Wer von Ihnen kennt diesen Tractatus? Mhm. Genau. Kann jemand von Ihnen mal den Kommilitonen kurz erklären, was der Tractatus ist, was in diesem Werk gemacht wird? Wer möchte mal, der sich schon ein bisschen mit dem Tractatus beschäftigt hat, das mal ganz kurz mitteilen? Gibt es Freiwillige, die so mal von ein paar Sätzen das mal erklären wollen? Wenn Sie einfach mal überlegen, was sagt der Tractatus Logico Philosophicus, was sagt der über die Sprache aus? Also uns geht es ja jetzt, wenn wir mit Blick auf Wittgenstein von Lebensform sprechen, geht es uns um die Sprachauffassung von Wittgenstein.
Also der Tractatus, das ist sozusagen sein frühes Werk und dann hat er später noch die philosophische Untersuchung geschrieben. Die werden abgekürzt mit PU. So, und da gibt es einen Unterschied bezüglich der Auffassung der Sprache zwischen diesem Tractatus, der eher früh ist, und diesen philosophischen Untersuchungen. Weiß jemand etwas über diesen Unterschied hinsichtlich der Frage, wie Sprache verstanden wird?
Mhm. Ich denke, am Anfang hat er noch die Meinung gehabt, dass man Sprache logisch formalisieren könnte. Mhm. Und die Idee hat er später aufgegeben.
Mhm. Genau. Stichwort ideale Sprache. Ja.
Ideale Sprache.
Sie haben noch einen weiteren Punkt genannt: formalisieren, formale Sprache, ne? Logische Sprache. Formale, logische Sprache. Und was ist jetzt die? Vielleicht fällt Ihnen noch ein paar Punkte ein, die zum Tractatus passen, also zur Sprachauffassung des Tractatus. Also noch eine Idee, wie versteht er da Sprache? Wie versteht er das Verhältnis von Wort und Bedeutung? Wie wird Bedeutung generiert? Haben Sie eine Idee? Also, vielleicht haben Sie schon mal gehört, diese sogenannte Abbildtheorie der Sprache. Abbildtheorie der Sprache. Was besagt die Abbildtheorie? Haben Sie eine Idee, was könnte die Abbildtheorie der Sprache besagen?
Dass eine Bezeichnung direkt für das steht, was es bezeichnet. Mhm. Zum Beispiel das Wort Stuhl hat eine direkte Beziehung zu einem Stuhl. Mhm. Mhm.
Also, was würde sozusagen da nicht eine Rolle spielen bei der Abbildtheorie?
Zum Beispiel alles, was nicht wirklich existiert.
Mhm. Ja. Oder denken Sie mal an Stichwort Lebensform. Das würde keine Rolle spielen. Spielen, jetzt habe ich schon. Mhm. Ja.
Ja, ich kenne den Traktat nicht, aber wenn es wird dann wahrscheinlich keine Rolle spielen, in welchem Kontext und wie das praktiziert wird, weil in den philosophischen Untersuchungen geht es ihm ja darum, dass Sprache praktiziert werden muss und darum komplett unterschiedlich ist, wenn ich halt vielleicht ein Ausländer bin, verstehe ich nicht, wenn ich Platte rufe, ich muss das erst lernen, wenn ich drauf zeige, dass ich konditioniert werde. Also ich sage das so nicht, aber das spielt ja darauf an.
Genau, also Abbildtheorie meint die logische Form, die logische Struktur von Aussagen, die entspricht der Welt. Die Welt hat eine Struktur, die Sprache hat eine Struktur. Und es gilt so eine Struktur, Äquivalenz, Strukturanalogie oder eine Strukturidentität hinzubekommen. Ja. Aussagen haben eine gewisse logische Struktur. Und die repräsentieren in ihrer logischen Struktur die Welt. Also man könnte sagen, das logische Abbild könnte man sagen. Das logische Abbild. Und jetzt haben Sie ganz richtig gesagt, da interessieren nicht so sehr die Kontexte. Ne? Das Abbildungs-, Entsprechungsverhältnisse, Adäquatheitsverhältnisse. Und jetzt vollzieht da Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen eine Wende und kritisiert auch sein Frühwerk. Also er hat sich da sehr abgewendet von seinem sehr ideale Sprache, wie könnte man diese Sprache nennen, die er in diesen philosophischen Untersuchungen betrachtet, nicht so sehr die ideale Sprache, sondern
ja. Die primitive, oder?
Ja, primitiv hat immer so eine Wertung.
Aber ich dachte, das sagt er so.
Ja, ja, genau. Also primitiv hat natürlich verschiedene Bedeutungen, deswegen ist es immer sinnvoll, primitiv, also vielleicht könnte man sagen, reale Sprache, Alltagssprache, sagen wir mal reale Sprache. Sprache, Alltagssprache. Und vielleicht haben Sie noch einen wichtigen Begriff in diesem Zusammenhang, der ganz wichtig ist, den wir eigentlich immer mit Wittgenstein verbinden, wenn es um Sprache geht.
Sprachspiel.
Genau, Sprachspiel. Der Begriff des Sprachspiels ist wie der Begriff der Lebensform sehr vage. Wir wissen nicht genau, was sich darunter verbirgt. Was denken Sie, was verbinden Sie jetzt mit Sprachspiel?
Dass es da Regeln gibt und dass man sich dann an den Regeln hält, weil man es im Grunde abgesprochen hat, dass die Regeln zu gelten.
Genau, also Regel ist noch so ein Punkt. Regel. Also hier haben wir ein logisches Abbild. Ja, Abbild. Und hier haben wir es jetzt plötzlich mit Regeln zu tun. Ja?
Und die Regeln sind nach Common Sense, also die sind abgesprochen. So.
Genau, die Regeln sind intersubjektiv gebildet. Man könnte auch noch sagen, weg von dieser idealen Sprache hin zu der Gebrauchstheorie, nicht mehr die Abbildtheorie, sondern die Gebrauchstheorie. Also Sprache oder genau gesagt Bedeutung. Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes, die hängt vom Gebrauch der Sprache ab, vom Gebrauch der Wörter. Und Sprachspiele, vielleicht kann man das so ein bisschen, Sie haben richtig gesagt, Regeln hängt damit zusammen, was ist denn ein Sprachspiel? Denken Sie mal an, also wenn man an Spiel denkt, denkt man natürlich gleich auch an Regeln, das ist klar. Kein Spiel ohne Regeln, ja? Es braucht gewisse Kontext, in dem überhaupt gespielt werden kann. Ja? Das macht das Spiel keinen Sinn. Ja? Also Sprache als großes Spiel.
Ja? Es geht, dass es lernbar ist, das ist glaube ich
wichtig. Lernbar, genau. Wittgenstein hat dann auch sehr viel Augenmerk auf den Spracherwerb, auf die Genese von Sprache gelegt. Und überlegen Sie nochmal Sprachspiele, wir kommen da noch drauf. Sie haben sicherlich schon mal den Begriff Sprechakt gehört. Austin, so diese Theorie, Sprechakt. Also wichtig ist auch noch das, dass... Ja, genau, also Pragmatik, das sind dann solche Teilbereiche, Semantik, Pragmatik, dass man mit Sprache nicht nur abbildet, sondern mit Sprache etwas tut. Ja, also sprachliche Erzeugnisse, sprachliche Wendungen sind nicht nur Beschreibungen, Abbildungen der Welt, sondern es sind Handlungen. Ja. Haben Sie eine Idee, was eine Sprachhandlung ist oder ein Sprechakt? Wir kommen da noch drauf. Wittgenstein bringt ein paar Beispiele. Ja.
Ein Versprechen zum Beispiel.
Genau. Sagen Sie einfach mal einen Satz, wo so ein Sprechakt...
Ich verspreche dir, dass ich bis morgen was erledigt habe.
Genau.
ich muss es aussagen, damit es überhaupt in Kraft kommt.
Mhm. Genau. Es ist also nicht nur die Bedeutung, dass etwas gesagt wird, sondern es ist eine Verbindlichkeit da drin. Hiermit, häufig sagt man das auch dann unter Hinzunahme dieses Wortes hiermit, ja, um damit klarzumachen, jetzt kommt was, was nicht nur eine Beschreibung von Dingen in der Welt ist, sondern was eine Tat ist, eine Handlung ist, eine Verpflichtung ist. Ja. Oder auch Taufakt, ja, hiermit taufe ich dich. So, ja. Hiermit verspreche ich dich dir. Ja.
Ja, ich wollte noch ergänzen zur Regel, dass es aber im Spiel ja auch so die Spontaneität gibt. Also es gibt ja nicht nur
genau
starke Wiederholung, sondern immer auch sozusagen innerhalb der Regeln auch keine Ahnung, im Beispiel ist es ja nicht immer die gleiche Bewegung, die
genau
alles von Ort A nach B, sondern eben
genau, Freiheit könnte man auch sagen. Ne?
Ja. Freiheit. Sie sehen also, wir könnten das jetzt noch beliebig weiter kontrastieren, das hier ist ziemlich starr, diese Sprachtheorie, das ist so ein logisches Gerüst, ja, das über die Welt gelegt wird. Sie kennen ja auch vielleicht die Struktur des Traktatus, sehr wissenschaftlich gehalten, sehr streng logisch, immer Unterpunkte, das differenziert sich dann auf verschiedenen Ebenen durch. So, wenn Sie das jetzt mal von der Form her vergleichen, den Traktatus mit den philosophischen Untersuchungen, von denen ich Ihnen ja Textauszüge geschickt hatte, was fällt Ihnen da auf? Rein auf sprachlicher Ebene, also in der Sprache, wie über Sprache geredet wird, was fällt Ihnen da auf?
Ja? Also er springt so ein bisschen von Gedanken zu Gedanken.
Hier, gell? Hier. Ja, genau. Und hier ist ja überhaupt alles sehr schematisch, ja? Sehr streng gegliedert. Also Sie müssen sich so vorstellen, hier ist dann so Punkt 1, Punkt 1, dann Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1 und so weiter. Dann kommt Punkt 2, Punkt 1 und so weiter und so fort. So vollzieht sich der Traktatus. Und hier, sagten Sie, gibt es Sprünge. Aber wenn Sie jetzt einfach mal schauen, wie die Inhalte dort präsentiert werden. Ja.
Es gibt auch einen Dialog mit irgendeinem Widersacher, also einem Sprecher vielleicht, bei dem sich so ganz klar ist, ob das er ist, der der Meinung des Traktatus oder irgendjemand.
Genau. Oder man könnte auch noch sagen, es ist aphoristisch gehalten. Es sind Aphorismen, es sind ganz kurze Reflexionen, könnte man sagen, Gedankensplitter, die nicht den Anspruch erheben, systematisch vollständig zu sein. Wittgenstein hatte hier im Traktatus die irrige Auffassung, dass er damit alle Probleme gelöst hätte. Alle Probleme der Philosophie gelöst hätte. Und die Probleme, wo er keine Antwort drauf fand, die hat er als Scheinprobleme klären können. Dachte. Ich kann auf alle Probleme eine Antwort geben mit dieser Sprachtheorie, die ja nicht nur eine Sprachtheorie ist, sondern hier ist auch noch eine Ontologie enthalten, hier ist eine Metaphysik. Das hat ganz stark die Voraussetzung. Aber diese Probleme, die dann noch übrig waren, von denen war Wittgenstein der Auffassung, dass sie keine richtigen Probleme sind, sondern Scheinprobleme, die wodurch zustande gekommen seien, laut Wittgenstein, was war seine These? Zu Problemen, die sich nach wie vor stellten. Ja.
Ja, durch die sprachliche Missverständlichkeit?
Genau. Die Sprache verhext uns, sagt er. Sie kennt diese Metapher. Ja, die Sprache verhext unser Denken. Ja, die Sprache ist nicht so klar, wie wir glauben, sondern wir können uns durch die Sprache täuschen. Sprache ist anfällig. Sie kennen zum Beispiel dieses Phänomen zwischen Nennung und Gebrauch von Wörtern. Ja. Sie können ein Wort gebrauchen, indem Sie es einfach normal verwenden. Und Sie können ein Wort nennen, indem Sie es in Anführungsstriche setzen. Wenn Sie dazwischen nicht unterscheiden, und in der Sprache macht man das nicht. Ja. Zum Beispiel kann ich sagen, Essen hat fünf Buchstaben. Buchstaben. Essen hat fünf Buchstaben. Essen. Dann würden Sie normalerweise sagen, also wenn ich sowas sage, dann würden Sie denken, was soll denn das? Der Satz ist doch völlig Unsinn. Essen hat fünf Buchstaben. Essen. Essen, Essen kann ich, aber Essen, der Vorgang des Essens, der hat doch keine Buchstaben. Essen macht Spaß oder so. Ja? Oder ich kann sagen, die Stadt Essen, gut, aber die hat auch nicht fünf Buchstaben. Ja? Die Stadt Essen hat vielleicht 400.000 Einwohner oder sowas. Ja? Und dann merken Sie plötzlich, aha, der meint doch das hier, der meint doch hier das hier. er sagt, gut, manche Probleme, die sich entstellen, die sind zurückführbar auf einen falschen Sprachgebrauch. Ja, da hat die Sprache unser Denken verwirrt. Und von dieser sehr verkürzt dargestellten Theorie, der Bildtheorie oder Abbildtheorie, dass praktisch Wörter wie so Namenstäfelchen sind für Dinge, für Vorstellungen, für mentale Repräsentationen, hat er sich dann abgegrenzt durch diese pragmatische Theorie, könnte man auch sagen, reale Sprache, wonach eben Sprache immer durch eine Sprachgemeinschaft konstituiert ist. Also hier kommt dann natürlich plötzlich auch Intersubjektivität ins Spiel. Hier ist von Subjektivität überhaupt nicht die Rede. Intersubjektivität, und dann ist es nur ein ganz kleiner Schritt von Intersubjektivität zur Lebensform. Und da setzen wir ja an, das ist ja unser Begriff hier. Nochmal vielleicht ganz kurz zurück auf die Form des Werkes. Also die philosophischen Untersuchungen sind Aphorismen, das heißt, sie geben nicht vor, systematisch geschlossen zu sein. Und die Form dieser philosophischen Untersuchung entspricht damit genau dem Inhalt dessen, was er damit sagen möchte. Er sagt, Sprache ist flexibel, Sprache lässt sich nicht einzwingen, Sprache braucht Dialogizität, das hatten Sie gesagt, dass da ein imaginärer Dialogpartner noch aufgerufen wird. Das spiegelt sich sehr schön in der Form. Es gibt natürlich da Vorläufer, zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Bei Nietzsche ist es vielleicht noch extremer, weil Nietzsche damit auch noch einen moralischen Anspruch verbindet, den wirklich ganz so stark nicht hat. Nietzsche sagt, der Wille zum System ist schon allein also verwerflich. Ein System zu wollen, das ist schon von vornherein falsch. Wir können nicht mehr philosophisch, systematisch denken, philosophieren. Das zeugt nur von unserer Unehrlichkeit, Unaufrichtigkeit. Nietzsche sagt, indem ich ganz klar mich zum Aphorismus bekenne, zeige ich, dass ich ehrlich bin, dass ich die Multiperspektivität der Welt, die Relativität auch im Werk berücksichtige. Also Wittgenstein ist hier nicht der Einzige. Genau, also wenn Sie sagten Regeln, Sprachspiel, da gehört natürlich dann auch noch dazu das Sozialverhalten, der soziale Kontext. Das ist alles das, was dann am Ende diese Lebensform hier betrifft. Okay, fällt Ihnen noch so ein Punkt ein, den wir noch vielleicht vergessen haben hier? Ja?
Das ist meinen, dass man zwischen sagen und meinen unterscheiden muss.
Können Sie es kurz erläutern, so ein bisschen?
Dass man etwas sagt, aber nicht dasselbe meint. Also dieses Beispiel, das auch in der Linguistik bekannt ist, möchtest du den Müll auskehren? Dann möchte ich natürlich nicht den Müll auskehren, aber es ist so eine
genau.
Floskel, um das zu sagen.
Genau. Und genau. Richtig. Genau, das betrifft auch so Leute wie Essen. Das ist ähnlich wie dieses Beispiel mit Essen. Ja, da kommt dann allerdings noch, wie Sie richtig sagen, eine neue Dimension dazu. Wissen Sie, wie man diese neue Dimension nennt? Dieses Meinen, also dieses Intendieren über das bloß Semantische hinaus. Wissen Sie, welcher wissenschaftliche Zweig sich, welche Disziplin sich mit diesem Überschuss beschäftigt? Ja, Pragmatik könnte man auch sagen. Pragmatik. Ne? Pragmatik, was man damit macht. Ne? Die Pragmatik, also nicht nur die Semantik von sprachlichen Ausdrücken, sondern den Handlungscharakter, den Aufforderungscharakter, den performativen Charakter von Sprache. Das ist so ganz allgemein gesagt, das ist die, wissen Sie alle, die Pragmatik. Und Sie haben ein gutes Beispiel genannt. Was ich damals gelernt hatte, war, da fährt jemand im Zug. Zwei Personen sitzen im Zug, das Fenster ist offen, der Zug fährt noch. Die eine Person sagt zur anderen, könnten Sie bitte das Fenster zumachen? Und die Person sagt dann als Antwort, der Zug hält in 2 Minuten. Das ist jetzt ja eigentlich keine richtige Antwort auf die Frage. Also die Frage müsste dann lauten, ja oder nein, mache ich oder mache ich nicht? Jetzt sagt die Person, der Zug hält in 2 Minuten. Damit sagt sie, solange werden sie es wohl noch aushalten können. Ja. So, das ist so die Pragmatik, dieses zwischen den Zeilen, könnte man sagen auch, ne, das, was auch ganz wesentlich von gewissen kulturellen Umständen abhängt, ja, es mag Kulturbereiche geben, wo man sowas nicht erwartet, eine Pragmatik, wo man ganz auf die Semantik getrimmt ist, gerade auch in eher lockeren Umgebungen, in informelleren Umgebungen kann die Pragmatik natürlich eine viel größere Rolle spielen. Auch wo Ironie ins Spiel kommt, solche Dinge, da haben wir es dann sehr schnell mit Lebensformen zu tun. Verschiedene Lebensformen werden verschiedene Arten von Pragmatiken kennen, verschiedene Regeln von Pragmatik. Ich denke, das sind so die ganz groben Unterschiede. Jetzt wollen wir mal, haben Sie noch Fragen dazu? Also wir halten uns jetzt, wenn es um die Lebensform geht, hier auf, bei der philosophischen Untersuchung. Das ist unser Bereich. Wir interessieren uns nicht mehr so sehr hier für diese Sache. Diese linken Bereich. Uns interessiert der Recht. So, jetzt habe ich zum Einstieg ein Bild noch von Wittgenstein. Sie sehen, ich habe hier aufgeführt diejenigen Stellen aus seinem Werk, wo Lebensform vorkommt. Das sind sehr wenige Stellen. Paragraph 19, 23, 20, 41, über noch zwei Seiten. Das sind also wirklich so fünf bis sechs Stellen, wo überhaupt nur Lebensform vorkommt. Das heißt, es ist ganz wichtig zu sehen, in welchem Kontext der Begriff fällt, in welchem allgemeinen Verständnis, vor welchem Hintergrund von Sprache dieser Begriff fällt. Gut, dann habe ich ein paar Leitfragen. Inwiefern ist Sprache eine Lebensform? Wir sind heute schon ein bisschen drauf gekommen. Wir wollen das jetzt dann im Folgenden anhand von zentralen Auszügen diskutieren, wollen dann aber auch selbstständig darüber reden, also diskutieren, uns ein bisschen lösen von Wittgensteins Originaltext. Wie hängen Sprachspiel und Lebensform miteinander zusammen? Inwiefern ist Sprache eine Praxis? Auch noch so. Jetzt möchte ich aber zunächst kurz noch dieses sogenannte Privatsprachenargument einbringen. Das ist für Wittgenstein ganz wichtig, weil es sich, wenn ich mich nicht irre, weil es auch wegführt von diesem Traktatus Sprachverständnis. Dieses Sprachverständnis lässt mehr oder weniger offen, wer da spricht. Man könnte sogar sagen, das ist ein idealer Sprecher, das ist kein realer Sprecher, sondern das ist so eine stilisierte Sprecherfigur. Ideale Sprache, idealer Sprecher sollte man natürlich auch noch dazu sagen. Sprecherin. Wobei Wittgenstein hier diejenigen, die spricht, gar nicht so sehr ins Zentrum stellt, sondern einfach die Sprache. Und jetzt lesen wir mal hier. Ist das lesbar?
Ja.
Wer möchte mal von Ihnen lesen? Ja.
Wäre aber auch eine Sprache denkbar, in der einer seine inneren Erlebnisse, seine Gefühle, Stimmungen etc. für den eigenen Gebrauch aufschreiben oder aussprechen könnte? Können wir denn das in unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? Aber so meine ich es nicht. Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann. Auf seine unmittelbaren, privaten Empfindungen. Ein anderer kann diese Sprache also nicht verstehen. Mhm.
Vielen Dank. Das ist eine Privatsprache. Und jetzt fragt Wittgenstein, also vielen Dank, fragt Wittgenstein, wäre eine solche Sprache denkbar? Was sagen Sie? Die Frage gebe ich jetzt gerade weiter an Sie. Ich würde jetzt vorschlagen, machen wir ein bisschen hier Interaktivität. Sie finden sich mal kurz zwei zusammen, immer partnerweise, und diskutieren mal drüber, ob so eine Privatsprache geben kann. Ein paar Minuten, zwei, drei Minuten, und dann tragen Sie Ihre Ergebnisse.
Thank you. als Wort versteht, aber diese Privatsprache Voraussetzungen für die
gut, ja, ich merke, Sie sind schon sehr in der Diskussion beschäftigt. Wir brechen jetzt leider einmal kurz ab hier, ganz willkürlich, ganz arbiträr und sammeln mal. Was haben Sie für Punkte der Diskussion entdeckt, die eine Antwort auf diese Frage geben, ob eine Sprache denkbar wäre, in der einer seine inneren Erlebnisse für den eigenen Gebrauch aufschreiben und aufsprechen könnte, ob es eine Privatsprache geben könnte? Einfach mal ein kurzes Stimmungsbild. Wer glaubt, dass es eine geben kann, der soll mal die Hand erheben. Gut. Wer glaubt, dass es keine geben kann? Okay, ein bisschen mehr. Ja, dann sammeln wir mal einfach hier pro Kontra. Also, es gibt eine. Ja. Nein.
Dinge erst verstehen kann und richtig begreifen kann, wenn sie versprachlich sind, also wenn man einen Begriff hat. Also so Sachen wie Rainer Frick hat zum Beispiel darüber geschrieben, sexuelle Belästigung, solange das nicht irgendwie als ein Phänomen versprachlich wurde, man keinen Begriff dafür hatte, gab es auch das selbe neues Problem. Also man konnte nicht wirklich verstehen, was es ist. Wobei ich gleichzeitig denke, naja, ich denke, dieses Versprachlichen ist halt ein dialogisches Phänomen, aber es könnte ja vielleicht auch in Form des inneren Dialogs.
Okay, gut. Dann schreibe ich mal hin, als Sie sagen, Privatsprache eher nein. Ne? Oder war das richtig, Ihre These? Eher
ja,
nein, weil Versprachlichung ist notwendig und die setzt in der Subjektivität voraus. Habe ich Sie da so richtig?
Ja, zu verstehen, also Versprachlichung als Hilfe des Verstehens.
Aber Sie sagen gleichzeitig, es könnte so eine innersubjektive Versprachlichung auch geben, dass man sich so einen Gesprächspartner imaginiert. Ja. Für Begriffe? Und das wäre nur intersubjektiv. Frage inner, also innersubjektiv. Das ist die Frage hier. Vielen Dank. Weitere Argumente? Stellungnahme? die Befürworter der Gewahrsprache-These, dass es eine geben kann. Was sind Ihre Argumente?
Ja, also ich denke, diese Privatsprache ist durchaus denkbar, ja, dass sich jemand jetzt Worte zu gewissen Empfindungen ausdenkt, ja, die er dann eben selber versteht und das vielleicht im Tagebuch schreibt, ist denkbar. Nur wird diese Privatsprache im lebensweltlichen Kontext einfach wahnsinnig uninteressant, weil sie nicht als Kommunikation dienen kann und auch keinen Anschluss finden kann. Deswegen ist diese Privatsprache zwar möglich, aber dann stellt sich die Frage, ob diese Definition der Sprache da noch greift und ob wir uns diese Privatsprache überhaupt betrachten sollten und einfach keinen Anschluss finden.
Genau, also Sie sagen richtig, Sprache hier, die Frage, was ist denn eine Sprache? Wenn Wittgenstein natürlich so einen reichhaltigen Begriff von Sprache voraussetzt, dann wäre das Privatsprache schon Widerspruch in sich, weil Sprache immer schon intersubjektiv sein muss. Ja? Das heißt, Sie würden sagen, reduzierter Sprachbegriff wäre möglich, denkmöglich, wenn man sich selbst an seine Regeln hält. Man müsste sich eben gewisse Regeln fest notieren und sagen, immer wenn das eintritt, dieser Fall, dann mache ich das und das behalte ich bei. Wie soll ich es formulieren? Reduzierte Sprache denkmöglich?
Ja. Vielleicht Sprache in Anführungszeichen.
Dann hatte sich jemand hier gemeldet?
Ja, genau. Die Frage ist aber halt auch, weil Wittgenstein spricht ja auch an, naja, ich muss das System schon auch irgendwie kennen, darum frage ich mich dann, naja, es war ja nicht so, dass der Mensch beschlossen hat, so, ich spreche jetzt und hier sind die Regeln dafür. Das hat sich ja ergeben, unter anderem eben durch Interaktion, durch Gebrauch. Und wenn jetzt eine Person irgendwie sagt, so, ich stelle jetzt für mich Regeln auf, nach denen halte ich mich daran, ja, aber dafür muss er das System Sprache an sich ja erstmal kennen und wiederum gebraucht haben, drum. Weiß ich nicht, so anhand des Textes vielleicht von Wittgenstein aus frage ich mich, wie kommt er darauf, dass sowas überhaupt gehen könnte, wenn ich doch irgendwie auch das System dafür kennen muss.
Also, guter Punkt, Sie meinen praktisch so eine radikale Privatsprache aus dem Nichts heraus.
Ja, genau.
Die ist nicht möglich, weil wir müssen immer schon eigentlich die intersubjektiv vermittelte Sprache voraussetzen, um dann so ein Privatsprachenszenario durchzuspielen.
Genau.
Ja? Und wie soll man es formulieren? Also Sie würden sagen, nein, Unhintergehbarkeit
des Sprachlichen, ja, der Intersubjektivität oder des Erwerbs auch durch Intersubjektivität.
Der Sprachliche, nicht Intersubjektivität, sprich Erwerb. Argument.
Es gibt ja die Geschichte von Kaspar Hauser, dass es eben Menschen gibt, die nicht in einem Sprachumfeld groß werden und gar keine Chance haben, Sprachbenutzung oder Spracherwerb im Leben wahrzunehmen. Und da merkt man eigentlich, wie stark das, was Sie gerade ausgeführt haben, eigentlich davon abhängig ist, in welchem Kontext man Sprache erworben hat, was man für wie man gelernt hat, eigentlich immer ein gewisses Abstraktionsvermögen damit auch einhergehen zu lassen. Es geht also, es ist ein interaktives Kommunikationsmittel, was nur wächst, wenn man eben auch in einer solchen Situation steht. Wenn ich das nicht habe, habe ich gar keine Chance für irgendeine Spracherwerb. Ich kann also gar keine Privatsprache generieren, wenn ich eben nicht vorher die Möglichkeit habe, überhaupt zu wissen, wie geht das mit der Sprache.
Gut, also Sie legen jetzt sagen, den Fokus noch auf die formale Struktur von Sprache, also Sprachanwendung, Sprachreflexion, damit sich dieses imaginierte Subjekt hier überhaupt überlegen kann, wie sich eine Sprache, Privatsprache baut, müsste es eigentlich immer schon intersubjektiv gewesen sein.
Genau,
genau. Könnte man vielleicht auch noch hier drunter nehmen, auf dieser Unhintergehbarkeit. Sie haben jetzt den formalen Aspekt richtig betont, wie man Sprache bildet, dass man sagt, gut, ich muss Regeln entwickeln, ich muss immer für dieselben Dinge, für dieselben Phänomene, dieselben Wörter benutzen, dass man überhaupt darauf kommt, dass es so sein muss, das ist nur möglich, wenn man schon gelernt hat, wie eine Sprache funktioniert. Und das geht wiederum nur intersubjektiv. Wäre so eine Idee. Aber ich glaube, das sind sehr wichtige Punkte. Wir sehen, es hängt einfach auch davon ab, wie die Sprache hier verstanden wird. Und so wie Wittgenstein es nahezulegen scheint, ist es ein Widerspruch in sich. Wir lesen jetzt mal hier, falls nicht noch irgendwelche weiteren Beiträge sind, das nächste Zitat. Das ist hier dieses ganz bekannte Beispiel mit diesem Käfer in dieser Schachtel mit dem Schmerz. Wer von Ihnen möchte das mal lesen? Laut lesen, dass es präsent ist.
Ja. Wenn ich von mir selbst sage, ich wisse nur vom eigenen Fall, was Schmerz bedeutet, muss ich das nicht auch von den anderen sagen? Und wie kann ich denn den einen Fall in so unverantwortlicher Weise verallgemeinern? Nun, ein jeder sagt es mir von sich, er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen sei. Angenommen, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen, und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend verändert. Aber wenn nun das Wort Käfer dieser Leute doch einen Gebrauch hätte, so wäre er nicht der der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel, auch nicht einmal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist. Das heißt, wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von Gegenstand und Bezeichnung konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der Betrachtung heraus.
Vielen Dank. Ja, das ist jetzt die Antwort, dieses Beispiel, was Wittgenstein gibt auf diese Frage nach der Möglichkeit einer privaten Sprache. Können Sie es nochmal reformulieren? Was ist so dieses Argument, was Wittgenstein hier vorbringt? Oder welches Modell von Sprache liegt diesem Beispiel zugrunde? Also das ist jetzt der Schmerz jetzt erstmal als Beispiel. Und diesen Schmerz, den vergleicht er dann mit so einem Käfer, damit es ein bisschen ein Käfer in der Schachtel. Das ist der Schmerz in mir. Der Schmerz in mir ist der Käfer in der Schachtel. Oder das, was wir Käfer nennen. Was ist dann der Punkt, wenn jeder nur in seine eigene Schachtel schauen kann?
Also jeder hat eine andere Vorstellung, es verweist auf den eigenen Käfer, beim anderen verweist es auf seinen eigenen Käfer und das passt nicht zusammen.
Genau, da ist also ein Punkt, den Sie jetzt schon mal ansprechen, verweisen, sagen Sie, das ist die Referenz, als ein sprachlicher Ausdruck, der... verweist auf etwas und Referenz. Und diese Referenz, ist die starr, ist die notwendig oder ist die, Sie haben es eigentlich schon gesagt, die ist offensichtlich nicht notwendig, dass Käfer immer dieses Tier deutet, sondern sie ist letztendlich, könnte man dieses Verhältnis von Wort- und Lautbild zu dem Ding nennen. Das ist also nicht eine notwendige Verbindung, sondern genau, kontingent oder arbiträr ist das in der Linguistik dieser Begriff. Arbiträr. Die Zeichen sind arbiträr. Ich kann diese Fernbedienung auch Käfer nennen. Wir könnten die Käfer nennen, wenn wir uns nur an die Regel halten. Ja. Genau, es gibt auch Änderungen häufig. Also das ist arbiträr. Das ist so ein Punkt, also die Arbiträrität des Wortes. Also wir bekommen keine richtige Bedeutung dieses Wortes. Wir haben ein Problem mit der Semantik. Warum? Weil wir keine allgemeine Regel haben, nach der dieses Wort gebraucht wird. Und was ist jetzt hier der Punkt am Ende? So wäre er, der Gebrauch, nicht der Bezeichnung eines Dinges. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nicht einmal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg. Können Sie das noch ein bisschen reformieren? Was meint ihr mit diesem Wegkürzen? Haben Sie da eine Idee?
Also wie bei so einer Gleichung, ne? So stellen wir es vor. Ne? Wir haben da x oben im Zehner und x im Nenner, kürzen das raus. Inwiefern kann man solche privaten Phänomene wegkürzen?
Ich meine, wenn man den Schmerz verdinglicht, dann ist er ja von dem Menschen gelöst. Dann ist er einfach nicht mehr in Kontakt und dann kann man ihn weglassen. Aber der Schmerz kann ja nicht vom Menschen gelöst sein, der ist ja immer so. Vielleicht meint er das.
Ja. Wäre eine Möglichkeit, er sagt, aber er scheint ja hier nahezulegen, dass es eigentlich irrelevant ist, ne? Dass dasjenige, was nur subjektiv oder mental ist, was sich nicht durch Regeln im Gebrauch objektivieren lässt, dass das offensichtlich, wie er ganz unten sagt, irrelevant aus der Betrachtung herausfällt. Ne? Also man hat Wittgenstein auch ein bisschen vorgeworfen, dass er so ein antimentalistische Theorie entwickeln würde, ne? Wonach eben solche prinzipiell nicht sprachlich ausdrückbaren Phänomene, die nicht intersubjektivierbar sind, ne? Dass die eben keine Bedeutung haben. Ne?
Dann müsste jeder Dichter einpacken.
Wobei man könnte auch sagen, mit Dichtung ist die Dichtung nicht gerade der Versuch, eben die Sache nicht in einem Privatsprachenargument darzustellen. Also eben gerade ist nicht gerade Dichtung das genaue Gegenteil von Privatsprache. Genau. Aber ich glaube, Dichtung wäre keine Privatsprache. Dichtung wäre genau das hier, Versuch, Regeln zu finden, Versuch, das Ganze in einem Sprachspiel, in einer vielleicht sogar Lebensform zu objektivieren, eine gewisse Weise. Und das ist so ein gewisser Zug bei Wittgenstein. Man könnte auch sagen, Wittgenstein ist so eine Art Behaviorist, könnte man sagen. Ja, das ist so eine Interpretationsweise von Wittgenstein. Die Sache muss sich irgendwie, muss gerinnen, die muss sich objektivieren, die muss objektivierbar sein. Wenn sie das nicht ist, dann haben wir ein Problem damit. Ja. Das ist irgendwie auch wieder so ein Punkt wie mit diesen Scheinproblemen. Und ich meine, Sie haben schon recht, dass man sagen kann, Wittgenstein ist da ein bisschen zu radikal, ne? Dass er dieses mentale, diesen privilegierten Zugang zu bestimmten Phänomenen, dass er den so als irrelevant erklärt. Das scheint doch auch bei uns so eine Tendenz zu sein, dass wir glauben, wir brauchen diesen privilegierten Zugang auf irgendeine Weise. Also das war Ihre Intuition, glaube ich, jetzt gerade. Dass Sie sagen, es gibt aber doch tatsächlich, selbst wenn es sich nicht objektivieren lässt, haben wir doch objektiv in der Sprachgemeinschaft die geteilte Meinung, dass es das einfach gibt. Wir können darüber reden, auch wenn wir es jetzt nicht genau konkretisieren können, aber wir wissen von solchen Phänomenen, die sich nicht sprachlich vielleicht so verobjektivieren lassen, dennoch gibt es sie. Also wir reden über Sprache, über nicht sprachlich Bildbares. Wobei Dichtung eben gerade der Fall von Sprachspiel wäre, Dichtung, könnte man sagen.
Glaube ich, auch nicht ein Privatsprachenszenario, sondern das wäre dann, Ihr Beispiel wäre dann eher, wäre nicht nur was Privates, sondern das wäre von der Struktur her schon immer objektiv gegeben. Das könnte man immer schon sprachlich dann fassen. Also ich glaube, hier meinte ich solche ganz
nur ganz privilegiert zugängliche Phänomene. Und das wäre, glaube ich, in Ihrem Fall ja auch immer schon Sprachspiel oder wäre eigentlich, es wäre eine Lebensform, sage ich jetzt mal, es wäre was Lebensweltliches, auch wenn es sehr negativ ist, es wäre was Lebensweltliches, eine Belästigung, es wäre etwas Lebensweltliches, was immer schon intersubjektive Verzüge sich ergibt. Während diese Phänomene, die ihr hier nennt, ja rein intrasubjektiv.
Ja, aber es geht ja aber um die Empfindung, die wir hier gemacht haben.
Ach so, okay. Okay.
Also okay. Eine Form von Leiterfahrung, Schmerzerfahrung, was auch immer.
Ja, okay. Wir haben eine Idee. Wie könnte man mit solchen Fällen umgehen?
Ja? Ich hatte vorhin an das Beispiel Büchner Lenz gedacht, also wo Explizites ausgedrückt wird in die ungeheuer starke Sprache, das aber nur von eigenen Empfindungen herkommt. Also ein Ausdruck von Sprache.
Genau, es ist dann ein Ausdruck, aber der Ausdruck ist eben immer schon verobjektiviert. Wenn ich etwas ausdrücke, bin ich gleich in einer regelhaften Form. Muss jetzt nicht direkt Sprache sein, jetzt grammatikalisch, semantisch und so in dieser ganz strikten regelhaften Form, aber es ist ein Ausdruck und alles, was ich ausdrücke, sagt ja auch schon das Wort ausdrücke, das ist nicht mehr nur in mir selbst drin, sondern das bringe ich in eine Lebensform hinein. Der Ausdruck ist typischer Vollzug von Sprechakt, Sprechen. Ja.
Ist das Ding nicht irgendwie, dass dieses innerliche Empfinden einfach nicht, also dass es eine unüberbrückbare Kluft gibt zwischen dem versprachlichen und dem innerlichen Empfinden und dass vielleicht, dass er das damit meint, dass dieses Ding, also dieses innerliche Empfinden, worüber gesprochen wird, dann gar nicht mehr zum Sprachspiel gehören kann, weil es eben diese Kluft gibt.
Genau. Also Sie kennen sicherlich auch diesen Satz jetzt aus dem Traktatus, worüber man nicht reden kann, muss man schweigen. Kennen Sie das nicht?
Ja. Ja?
Kennen Sie sicherlich. Kennen Sie nicht? Worüber man nicht reden oder sprechen kann, muss man schweigen. So diese Rede. Das könnte trotz allem auch noch hier zugrunde liegen. Ja? Oder gibt es andere Meinungen dazu, zu diesem Punkt? Ja? Ich denke eben, in diesem Beispiel von irgendwelcher sexueller Belästigung oder so, da wäre eben das Ganze prinzipiell objektivierbar. Das zeigt ja die Tatsache, dass es dazu gekommen ist. Das zeigt ja die Tatsache, dass man Regeln erlassen hat, dass man sich intersubjektiv einigen konnte. Während wenn man jetzt so ein Szenario vor Augen hat, wo es wirklich nur um ganz private, prinzipiell nicht intersubjektivierbare Zustände geht, dann wäre das undenkbar. Also es geht einfach, glaube ich, um die Frage, sind meine inneren Zustände prinzipiell objektivierbar, verallgemeinerbar, in Sprachspielen ausdrückbar oder nicht. Und es mag zum Beispiel solche innerpsychischen Phänomene geben, wo es nicht geht. Ja? Aber in dem von Ihnen genannten Fall geht es offenbar, dass man es verobjektivieren kann. Ja? Aber es mag solche Dinge geben wie ganz besondere. Das Problem ist, wenn ich jetzt drüber rede, habe ich es eigentlich schon. Verstehen Sie, wenn ich drüber rede über diese Beispiele, zeige ich eigentlich schon, dass es sich versprachlichen lässt. Das ist das Problem. Deswegen redet er hier auch mit so einer Metapher oder mit so einem Beispiel. Ja? Also indem ich jetzt ein Beispiel nenne, würde ich mein Beispiel zerstören, ja? Weil ich es schon versprachlichen könnte. Ja? Oder Sie haben sich gemeldet.
Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, je nachdem wie der Zuhörer ist, wie weit der Zuhörer mitempfinden kann, was da möglicherweise ausgedrückt werden sollte oder könnte oder gerade im Begriff ist, überhaupt in Form zu kommen. Das kann sich ja auch davon hängen, wenn ich an Psychiatrie denke, wenn jemand eben sich mitteilen kann oder gerade nicht mitteilen kann, dann hängt es von dem ab, der da eben Zugang findet.
Ja, richtig. Und ich denke, man könnte schon sagen, dass es Zugänge zu solchen psychischen, privaten Sphären gibt, die vielleicht nicht im strengen Sinne eine Sprache sind nach Wittgenstein. Da würde ich Ihnen recht geben, dass Wittgenstein hier vielleicht trotz dieser Sprachspielauffassung, die schon sehr weit ist, immer noch ein recht vielleicht zu enges Bild hat von Mitteilung, von Ausdruck. Ne? Schauen Sie, es gibt ja auch Ausdrucksmöglichkeiten, zum Beispiel durch Bewegung. Ne? Also ich kann ja auch durch Tanzen zum Beispiel. Ja? Ich habe jetzt eine Teilnehmerin eines Seminars, die macht Tanzphilosophie. Gibt es auch. Ja? Das ist jetzt aber keine Sprache, Tanzen. Aber auch Tanzen hat natürlich Regeln, gewisse Formen, die intersubjektiv gleichermaßen erkannt werden können. Die doch in einer gewissen Lebensform fundiert sind. Deswegen, und da sind wir jetzt genau beim Thema, deswegen merken Sie, Sprache führt nicht immer weit genug. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Ja, wir müssen eigentlich auf Lebensform gehen. Also ich versuche es mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Sie können mir sagen, ob Sie mir hier zustimmen oder nicht. Das ist jetzt so eine erste Tendenz, die ich festhalten möchte. Gerade jetzt ausgehend von Ihrem Beispiel, wenn ich jetzt hier Sprache habe, Sprachspiel, dann scheint mir, dass es noch eine viel, also Sprache jetzt im Sinne des konkreten sprachlichen Ausdrucks, des Satzes zum Beispiel, den ich äußere, der beruht auf Sprachspielen und die Sprachspiele beruhen wiederum auf Lebensformen, also Sprache. Würden Sie mir dazu stimmen, dass letztendlich das Sprachspiel oder auch die Sprache fundiert ist in einer Sprachlebensform oder vielleicht kann man auch Sprache ausleihen, einer Lebensform? Das wäre jetzt meine These, wir können darüber diskutieren, dass Lebensformen die Basis, die generelle Basis sind, vor der Sprachspiele erst greifen und vor der Sprache erst ihre Verbindlichkeit erhält. Wäre jetzt mein Vorschlag, die unhintergehbare, lebensweltliche, muss man natürlich sagen, Basis, die letztendlich uns sagt, welche Sprachspiele möglich sind und natürlich dann auch wiederum, was sprachlich wie formuliert wird, welche Regeln gelten. Das scheint in dieser Lebensform fundiert zu sein. Das wäre jetzt so ein Vorschlag von mir, ja? Lebensform. Die Frage wäre dann, können wir da noch weiter zurückgehen? Gibt es hier noch was Tieferes? Lebensform kann ich sehr gut durch Regeln beschreiben. Wir haben in der letzten Sitzung darüber gesprochen. Ich habe ein Beispiel gebracht, ganz aus dem Leben gegriffen. Wechseln Sie nur die Straßenseite, gehen Sie auf die andere Seite der Ludwigstraße. Gehen Sie einmal die Ludwigstraße 28. Dann werden Sie andere Lebensformen finden. So einfach ist es, nur eine Straße zu wechseln. Das meine ich jetzt rein deskriptiv. Gewisse Wertevorstellungen, gewisse Grundüberzeugungen, man könnte sagen, mit Kant gewisse Maximen, also diese basalen Strukturen, die unser Handeln, unser Sprechen, unser ganzes Zeichensystem strukturieren, die Lebensform. Die Frage ist natürlich, was fundiert denn die Lebensform wiederum? Ich habe jetzt hier einen sehr sozialen Begriff verwendet, also zum Beispiel die Grundüberzeugung, wie man leben sollte, was man mit seinem Leben machen sollte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, gut, ich mache Philosophie. Manche sagen, nee, das ist doch Schwachsinn, das ist doch viel zu riskant, sowas zu studieren. Ich möchte jetzt Geld verdienen. Also, das sind zwei völlig gleichberechtigte Grundüberzeugungen, die in Lebensform fundiert sind. Ganz deskriptiv, überhaupt jetzt nicht mehr. Sie merken aber sofort, wenn ich jetzt hier auch so betone, dass ich deskriptiv sein möchte, damit zeige ich eigentlich nur, dass es immer die Tendenz schon gibt, Lebensformen zu kritisieren. Also sagen, diese Lebensform ist irgendwie besser oder die ist angemessen oder gerechter oder moralischer. So. Das heißt, das führt uns jetzt gerade zu dem letzten Text, den wir lesen werden von Bayernegi. Das ist die Kritik von Lebensformen. Wir sind dann so basal geworden, dass wir plötzlich von diesen Fragen nach sprachlichem Ausdruck, Objektivität, wenn wir so tiefer gehen, wir gehen praktisch die Oberfläche, die sprachliche Oberfläche, wir gehen immer tiefer. Wir stoßen auf die Lebensform, sodass wir dann immer schon auch die Tendenz haben, Lebensformen zu kritisieren, moralische Ansprüche oder moralische Normen, Maßstäbe anzulegen an diese Lebensform. Ja, was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Stimmen Sie dem zu? Sehen Sie das ähnlich? Ich mache es nochmal weg hier. Also, dass ich sage, hier, sprachlicher Ausdruck verdammte Sprachspiel. Sprachspiele, es gibt ja Sprachspiele. Es gibt ja verschiedene Sprachspiele. Sprachspiel 1, Sprachspiel 2. Und da mache ich jetzt mal hier eine Lebensform. Man kann natürlich auch sagen, es gibt nicht nur eine Lebensform, es gibt mehrere Lebensformen. Was würden Sie sagen? Rückfrage an Sie. Haben Sie eine Lebensform oder haben Sie Lebensformen oder haben Sie gar keine Lebensform? Ja. Oder sind Sie eine Lebensform? So.
Ich würde bei der Frage nach Lebensform zunächst danach fragen, ist es jetzt eine individuelle Sicht vom einzelnen Subjekt her oder ist es eine gesellschaftliche Sicht, in der sich dann das einzelne Subjekt wiederfinden muss? Und je nachdem, wie ich das jetzt betrachte, als Lebensform von der gesellschaftlichen Seite her oder als Lebensform vom Individuum her, habe ich ja eigentlich ganz unterschiedliche Sichtweisen, die durchaus nicht deckungsgleich sein müssen. Und wenn ich das jetzt also weiter mir überlege und das auf die Sprache anwende, dann werde ich also merken, dass ich dann in diesen Lebensformen ja verschiedene Kommunikationsmittel habe, mich eben da zu artikulieren oder auch das Ziel da zu verfolgen, was ich da gerne möchte. Und da wird die Sprache nur eins sein. Ein Mittel, ja, was eben da zum Zuge kommt.
Okay.
Mit ihrem Hinweis auf das Tanzen, ja, da ist mir so gerade deutlich geworden, dass es ja da sehr viel, zum Beispiel aus individueller Sicht, sehr viele Möglichkeiten gibt, ganz bestimmte Botschaften zu vermitteln. Und die Sprache ist eins, der Tanz ist ein anderes, die Drohgeste ist vielleicht auch noch ein anderes. Es gibt also durchaus da ganz verschiedene Mittel. Jetzt sagen wir mal, der Lebensform, von der man ausgeht, angemessen sich zu artikulieren. Und ich brauche ja die Kommunikation, um diese Lebensform mit irgendeinem Inhalt zu erfüllen. Und von daher ist vielleicht auch die Sprache als solche ein bisschen zu kurz gekommen.
Gut, vielen Dank. Ja, also, wie sehen es die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Ja, was ich mich halt schon die ganze Zeit irgendwie frage, weil wir steigen ja bei der Lebensform irgendwie, so wie Sie es auch beschrieben haben, schon auf einem sehr hohen Niveau ein von der gesellschaftlichen Entwicklung. Es gibt irgendwie Regeln, Normen, das ist ja was nicht in dem urzeitlichen Zustand da war, sondern schon in einer zivilisierten, vergesellschafteten Gemeinschaft oder in der Vergesellschaftung auf jeden Fall. Und ich denke mir immer so, irgendwie beeinflusst sich das gegenseitig. Also wir brauchen die Sprache, damit es auch eine Lebensform gibt. Weil, Unterschied, also die hat ja wesentlich zur Vergesellschaftung auch beigetragen, die Sprache. Wo keine Sprache ist, wird es halt auch schwierig mit Handeln, mit dass sich Völker zu größeren Gemeinschaften zusammentun. Von dem her, ich weiß immer nicht, in welcher Richtung, ob die Kreise nicht vielleicht auch andersrum gehören, aber da tue ich mich vielleicht auch schwer, weil ich dann nicht eingrenzen kann, wo beginnt die Lebensform, wo endet sie. Das ist nur wirklich die Gesellschaft, wie Sie auch sagen, unterschiedliche Lifestyles, Habitus. Oder kann man vielleicht auch ganz urzeitlich zurückgehen in den Naturzustand und dann verhält sich das vielleicht ganz anders und drum.
Ja, das ist nur, vielen Dank. Also man könnte zum Beispiel hier jetzt auch fragen, soll man hier Kultur hinschreiben? Statt Lebensform Kultur. Eine gewisse Kultur. Wenn Sie dann in die Steinzeit gehen, bekommen Sie plötzlich die Hallstattkultur. Da bekommen Sie lauter Kulturen. Die Kulturen, die nach bestimmten Orten benannt sind, die nach bestimmten Flüssen benannt sind, Sie bekommen die Bandkeramikerkultur. Es ist eine prähistorische Kultur, die eben auch gewisse Zeichensysteme hat. Also man wird wohl von dem konkreten Vorkommnis, jetzt genetisch, wenn man Vorkommnis, aber ich habe jetzt hier so eine Bandkeramik. Ich habe also eine Vase, die so eine Bandverzierung hat. Das ist so dieses greifbare, objektive Zeichensystem. Wir haben Zeichen. Konkrete Manifestation von Zeichen. Und ich kann jetzt von diesen Vorkommnissen, wenn wir jetzt mal genetisch vorgehen oder archäologisch, kann ich Rückschlüsse ziehen auf diese Lebensform natürlich, ne? Auf die Kultur. Macht ja jeder auch, ja? Jeder Kulturwissenschaftler. Der geht von kulturellen Produkten aus und schließt zurück. Ja. Ich würde Ihnen natürlich auch recht geben, dass die konkrete faktische Sprache, wie sie praktiziert wird, immer auch diese Lebensform am Leben hält. Also das ist die Garantie. wenn die, solange die Sprache gesprochen wird, und die Regeln werden ja durch die Sprache immer wieder aufs Neue gefestigt. Ja? Also die Lebensform, die kann nicht einfach nur statisch da so im Hintergrund schwirren, sondern sie muss immer wieder aktiv aufrechterhalten werden, ja? Am Leben gehalten werden durch die Praxis der Sprecher, die sich diesen Regeln, dieser Regeln bedienen. Ja? Ja, so eine Möglichkeit. Ja.
Die Sprache kann natürlich auch eine Lebensform zerstören. Ne?
Ja, haben Sie ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ich eine Lebensform, Karl Marx ist ja ein gutes Beispiel dafür, nicht? Wenn man sagt, eine Lebensform, Kapitalismus ist etwas, was ich eben aus bestimmten Gründen ablehne, das halte ich für persönlich und gesellschaftlich als eine ganz schlimme Sache. Und jetzt benutze ich die Sprache, um das zu artikulieren und dafür zu sorgen, dass diese Lebensform beseitigt wird. Das gilt nicht nur für Karl Marx, das gilt auch für andere Dinge. Ja. Das sind doch also, sagen wir mal, durchaus auch, da wird ja deutlich, dass eben Sprache durchaus auch einen ganz instrumentalen Charakter hat. Also nicht nur einen erhaltenen und konstituierenden, sondern eben auch einen, der als Mittel eingesetzt wird, um ganz bestimmte Intentionen zu erzielen.
Genau, ja. Vielen Dank, völlig richtig. Also Sprache ist, wie Sie richtig sagen, ist nicht nur so ein Abglanz oder so ein was Deskriptives. Es ist ein Mittel, wie Sie richtig sagen, es ist eine Praxis. Es ist eine Praxis. Und ich kann natürlich auch hier, das war Ihre Idee, indem ich hier ansetze, zum Beispiel kann ich auch ganz bewusst sprachliche Regeln missachten. Ja, ich kann auch darauf dringen, gewisse Wörter nicht mehr zu verwenden oder gewisse sprachliche Formen so nicht mehr anzuwenden.
Das heißt, ich kann hier natürlich auf einen konkreten sprachlichen Gebrauch rückwirken. Das war so Ihre Idee auf die Lebensform, also Ihre Idee, wenn ich Sie recht verstanden habe.
Es ist auf jeden Fall eine Wechselwirkung, würde ich sagen. Es ist eine Wechselwirkung. Genau, jetzt haben wir aber genug der freien Diskussion gemacht. Ich danke nochmal vielmals. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen auf den Text und jetzt gehen wir auf das Sprachspiel. Wer möchte mal lesen? Möchten Sie noch mal?
Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? Es gibt unzählige solcher Arten. Unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für alle Mal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Ein ungefähres Bild davon können uns die Wandlungen der Mathematik geben. Das Wort Sprachspiel soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform.
Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir den Begriff Lebensform zum ersten Mal jetzt hier gesehen. Wie können Sie den jetzt verstehen? Versuchen Sie das mal in eigenen Worten sprachlich zu fassen. Also, wenn Sie mal hier schauen, diese Mannigfaltigkeit der sprachlichen Ausdrücke ist nichts Festes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele entstehen und veralten und werden vergessen. Auf was deutet das hin? Das Sprache? Ja. Genau. Sprache lebt, könnte man sagen. Sprache lebt. Das ist, glaube ich, sehr plausibel. Manche Wörter sind veraltet, manche Wörter versteht man nicht mehr, manche Wörter verändern sogar ihre Bedeutung. Wenn Sie mal zum Beispiel dieses Wort, welches Wort, mir fallen jetzt einige ein, haben Sie ein Wort, was seine Bedeutung verändert hat? Ja?
Also im Englischen gibt es das Wort Bitch,
Hieß genau, Hündin.
Genau.
Genau, völlig richtig. Ein sehr gutes Beispiel, nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen der Form, weil da verschiedene Dinge sichtbar werden. Es findet also eine pejorative Wandlung statt. Ja. Das Wort wird in zwei verschiedenen Hinsichten verändert. Erstens, es wird von etwas Deskriptivem, was nur ganz neutral etwas bezeichnet, hin zu einem Schimpfwort, also pragmatisch, eine pragmatische Wandlung, und natürlich auch eine semantische Wandlung oder eine Metonymie müsste man vielleicht sagen, vielleicht wissen Sie noch eine bessere linguistische Beschreibung. Es wird eine Übertragung statt von einem weiblichen Tier hin zu einer menschlichen Frau. Ja? Und das dann noch im pejorativen Sinn. Das ist ein Beispiel. Ich dachte jetzt eher noch natürlich an etwas, etwas Neutraleres, zum Beispiel der Begriff der Willkür. Das ist mein Lieblingsbegriff, Willkür. Willkür ist früher mal was ganz Positives gewesen. Das war einfach der freie Wille. Wenn Sie heute hören willkürlich, dann haben Sie da so einen negativen Beigeschmack. Das sind jetzt feine Grade, nicht so extrem wie in Ihrem Beispiel, aber wer heute sagt, das ist doch willkürlich, das ist doch beliebig, das ist doch völlig unverbindlich. Das hat doch keine Regeln, das sind überhaupt keine Regeln, die da mit eine Rolle spielen. Völlig unverbindlich. Das ist heute mit willkürlich gemeint, während Willkür früher einfach nur die Freiheit des Willens. Freier Wille. Sie kennen alle die Kür und die Pflicht, kennen Sie in bestimmten Bereichen. Die Kür ist das Tolle, da kann ich endlich mal machen, was ich will. Die Willkür. Und heute ist, mit Ausnahme von solchen Kontexten, wo sich der Begriff erhalten hat oder auch im Sinne, er ist oder sie ist auserkoren worden, da hat das noch was Positives. Während wenn Sie heute willkürlich sagen, ist es in der Regel negativ. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bedeutungen von Wörtern ändern sich. Dasselbe Wort kann verschiedene Bedeutungen annehmen. Es kann sogar auch manchmal gerade ins Gegenteil umkippen. Es gibt manche Wörter, wo sich die Bedeutung wirklich genau ins Gegenteil gewandelt hat. Und das zeigt einfach nur, dass Sprache lebt. Ja, das ist jetzt einer dieser Punkte, den wir aus diesem Zitat nehmen können.
Kann man denn sagen, Sprache lebt in der Weise, dass Sprache der Lebensform folgt? Die Lebensform ist das Dominierende und die Sprache folgt dem,
Völlig
an.
Ja.
Ist dasjenige, was eben diese Lebensform bestätigt oder auch aushebelt, je nachdem, wie es angewendet wird, aber sie folgt immer der Lebensform.
Mhm. Genau. Ich glaube, dass man dem zustimmen kann, aber ich gebe es gerne auch in die Diskussion. Also je nachdem, wie sich die Lebensform ändert, so ändern sich eben auch die sprachlichen Ausdrücke. Zum Beispiel mit Ihrem Beispiel dieses Schimpfwortes. Ne? Das ist natürlich, kann man natürlich auf eine, vielleicht auch eine partielle Verrohung der Sitten zurückführen, in manchen Bereichen. Ne? Ich kenne mich jetzt mit diesem Wort nicht so gut aus, verwende es ja auch nie, aber nehmen wir mal das andere Wort Willkür, was vielleicht etwas neutraler ist. Willkür, was könnte der Grund sein der Lebensform, dass Willkür von dieser ursprünglich positiven Bedeutung eine negative Bedeutung erfahren? Welche Änderungen auf Lebensformebene, Lebensformbasis, müssen sich kulturell, geistesgeschichtlich ergeben haben, damit so eine Bedeutungswandlung stattfinden konnte? Haben Sie eine Idee?
Viel Liberalismus gibt, dass alles nur eine Beliebigkeit ist und nicht wirklich ein Ausdruck von das ist mein freier Wille, sondern wenn es keine Sitte, Regeln und ganz Normen gibt, ja, dann ist halt auch, wird es halt auch schwierig mit, wo zeige ich denn meinen freien Willen noch?
Genau, ganz richtig. Also ich sehe es ganz ähnlich. Es ist eine Inflation der Freiheit. Es ist eine schlechte Freiheit. Ne? Ob ich jetzt Schokoladeneis oder Himbeereis wähle, das ist doch irgendwie nicht mehr Freiheit im hohen Sinne. Das ist doch nur noch willkürlich. Also Freiheit braucht Verbindlichkeit. Und im Zeichen, im Zuge dieser Liberalisierung, der Ausbreitung der Menschenrechte, was ja sehr positiv ist, gab es eben Züge, könnte man jetzt sagen, wo Freiheit einfach nicht mehr richtig verbindlich ist. Wo man zum Beispiel auch nicht mehr auf Moralität achtet. Also eine pervertierte Form von Freiheit, könnte man sagen. Oder, was mir so gekommen war, war auch noch, denken Sie mal dran an diese Zeit der Aufklärung, wo man häufig dann auch von Fürstenwillkür sprach. Also, man hatte plötzlich Willkür in Verbindung gebracht mit Machtmissbrauch. Also Willkür ist die individuelle Freiheit, die sich nicht mehr intersubjektiv an Regeln hält. Eine Freiheit, die nicht mehr sich kommuniziert, die auch nicht demokratisch ist. Also es heißt, wir haben plötzlich ein Freiheitsverständnis entwickelt, wonach Freiheit im strengen Sinne nur Freiheit ist, im guten Sinne, wenn Freiheit in einer Gemeinschaft sich entwickelt, wenn Freiheit sich abstimmt, abspricht mit anderen, wenn Freiheit Verantwortlichkeit impliziert. Ja? Und nicht einfach nur eine Fürstenwillkür, die nichts zu befürchten braucht. Also da könnte man auch sagen, einerseits dieser Liberalismus, schlechte Freiheit, Konsumfreiheit, oder man könnte sagen, ein ganz stark moralisches Verständnis von Freiheit, was eben diese lose Beliebigkeit, die sich nicht an verbindliche Normen hält, moralisch oder gesellschaftlicher Art, eben kritisiert. Das wären solche Änderungen auf Lebensformbasis, die dann auch zu einer veränderten sprachlichen Verwendung beitragen. Genau. Wird Ihnen dadurch die Bedeutung der Lebensform plausibel? Also, wenn man das so fasst, das wäre, wie gesagt, mein Versuch, dass man sagt, Lebensform ist diese Basis, dieser Untergrund, der Nährboden, könnte man auch sagen, aus dem verschiedene sprachliche Ausdrücke wie Pflänzchen, wie Pflanzen erwachsen. So. Eine Metapher, ein Bild. Lesen wir weiter. Ich meine, ich werde auch das Ganze der Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist, das Sprachspiel nennen. Zweite Verwendung von Sprachspiel und von Lebensformen im weitesten Sinne. Was ist ein Sprachspiel? Wenn Sie nochmal zurückdenken an den Traktatus, dann könnten Sie daraus eine Kritik an den Traktatus herauslesen. Genau. Richtig? Das ist, könnte man sagen, ein bisschen eine Kritik des Traktatus. Also, die Sprache allein, das war das Interesse, der Fokus des Traktatus, die Sprache, das logische Abbild der Welt, logische Struktur. Jetzt sagt er aber hier, es geht um das Ganze, das ist nur die halbe Sache, die Sprache. Ich muss immer auch schon die Tätigkeiten betrachten, durch die sich Sprache realisiert. Und das Ganze, also sprachlicher Ausdruck, Sprache, und die Tätigkeit, das ist dann in der Verwobenheit miteinander das Sprachspiel. Die Sprache ist mit Tätigkeiten verwoben. Und jetzt bringt da Wittgenstein so ein paar Beispiele. Ich lese jetzt erstmal nochmal das vor. Das ist Aphorismus Nummer 19. Man kann sich leicht eine Sprache vorstellen, die nur aus Befehlen und Meldungen der Schlacht besteht oder eine Sprache, die nur aus Fragen besteht und einem Ausdruck der Bejahung und der Verneinung. Unzählige andere. Und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Wird Ihnen das plausibel? Das ist jetzt natürlich ein Verständnis von Lebensform, das sehr, sehr abstrakt ist. Ne? Also sehr, sehr so eine Lebensform, die jetzt nicht mit diesem Lebensformverständnis korreliert, das wir jetzt hatten. Wir hatten jetzt ein sehr kulturell aufgeladenes. Ja? Obwohl, ich meine, überlegen Sie sich mal, Welche Lebensform wäre denn das hier? Ich meine, Befehl und Meldung einer Schlacht. Was ist denn das?
Ja, wenn ich Krieg habe, wenn das halt die überwiegende Lebensform ist, dann wird sich danach meine Sprache und mein Sprachspiel halt auch danach richten. Also die Tätigkeit ist Kampf oder schnelles Reagieren und dadurch prägt sich ja auch die Tätigkeit und wie Sprache halt auch vermittelt wird. Und ich dazu komme, dass ich eben nur noch schreie Angriff und nicht wir machen jetzt einen Angriff oder in die Richtung.
Genau, ja.
Ja, und verschiedene Schriftsteller haben verschiedene Sprachen und da kann man auch dann rückschließen aus der Zeit oder aus der Zeit. So wie man von Musiker ja Mozart und Beethoven unterscheiden kann.
Ja. Ich denke, das wäre möglich. Um jetzt nochmal beim ersten Beispiel zu bleiben, Meldung Befehl der Schlacht, dann wäre das die Lebensform, dass man nur Meldungen und Befehle erteilt. Könnte man sagen, ist eine Lebensform. Wäre die dann wiederum fundiert oder noch was Fundamentaleres? Durch eine Situation oder irgendwelche Erfordernisse? In diesem Fall wäre es der Krieg. Ja, also man könnte jetzt überlegen, wir haben jetzt Lebensform schon sehr basal verstanden. Hier in diesem Zitat versteht er Lebensform etwas schwächer oder spezifischer, nicht so allgemein. Man könnte jetzt sagen, gut, der Lebensform zugrunde liegt nochmal was Allgemeineres. Eine Situation.
Überleben.
Ja, eher existenziellere oder so, so. Man könnte auch sagen, hier vielleicht Lebenssituation vielleicht. Und natürlich in letzter Hinsicht dann Leben, ne? Ist ja klar. Ne? Wir leben am Ende, ne? Also weiter geht's nicht. Hier ist definitiv Schluss. Also weiter geht's nicht. Unter das Leben, drunter kommen wir nicht. Ne? Weil dann da sind wir einfach nicht mehr sagen, in der Lage, Ausdruck zu geben. Bis zum Leben geht's und hier hört es dann auf. Ich denke, so kann man sagen, Lebensform ist noch eine Spitze. Spezifischere Antwort auf eine Lebenssituation. Und dann leben wir immer wieder. Das wäre jetzt so ein Versuch. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, Leben und kriegen wir hier so ein reines Leben hin. Ist nicht Leben immer auch schon Lebenssituation, Lebensform? Lassen sich diese verschiedenen Ebenen so strikt trennen. Das ist Frage. Jetzt hatten Sie sich gewendet.
Ich war mir nicht ganz sicher, also ob ich das richtig verstanden habe, also Sprachspiele können ja eigentlich auch oder das gleiche Sprachspiel in mehreren Kontexten und mehreren Lebensformen auftreten. Also ich meine zum Beispiel das Kriegsvokabular auch von Kindern benutzt wird,
genau.
Lebenssituationen
richtig. Beispielsweise. Richtig. Genau. Also man könnte praktisch sagen, Lebenssituation 1, ich nenne das mal LS 2, die verschiedene Lebenssituationen oder Lebensformen können dasselbe Sprachspiel betreffen. Ne? So meinen Sie das. Ne? Ja? Könnte man sich jetzt überlegen, wie diese logische Sache ist. Ne? Also in diesem Fall, dass man sagt, gut, Befehl, Angriff könnte ein Sprachspiel sozusagen sein von Kindern. Ne? Ich meine, Soldaten spielen ja nicht. Aber man könnte sagen, Kinder spielen Krieg und dann wäre es im Grunde genommen dasselbe Sprachspiel, aber von zwei verschiedenen Lebensformen. Ja, einmal Lebensform Kindheit, unbeschwerte Kindheit, wenn man es so sagen möchte, einmal Lebensform harter Überlebenskampf. War das so Ihr Punkt? Ja, genau, also die Frage, wie das abhängt. Es wäre möglich, dass verschiedene Lebenssituationen oder Lebensformen dasselbe Sprachspiel verwenden. Das, denke ich, wäre möglich. Zumindest in diesem abstrakten Sinne. Ja, und was für eine Sprache ist das mit dem Bejahung und Verneinen? Die nur aus Fragen besteht, einem Ausdruck der Bejahung oder Verneinen. Ja, genau. Kennen Sie dieses Spiel? Hier gibt es ein Spiel, was auch so funktioniert. Es gibt da solche Spiele auch, die man häufig spielt. Also, Sie kennen das bestimmt, dass sich irgendjemand was überlegt und dann, also so ein Gruppenspiel, wenn es dann langweilig ist. Ich bin vor kurzem zugefahren, da war eine Familie drin, die haben dieses Spiel gespielt. Ja. Das Kind oder irgendjemand denkt sich irgendwas aus und dann fragen die Geschwister, ist es das? Ist es was Lebendiges? Man darf nur mit Ja oder Nein antworten. Und so kommt man am Ende doch auch auf klare Begriffe. Man kann es immer weiter eingrenzen. Wenn man je nachdem, wie geschickt man das macht, braucht man möglichst wenig Stationen. Sie können sich auch überlegen, wie frage ich am besten, um zu dieser Antwort zu kommen. Es gibt umständlichere Fragen, es gibt bessere gestellte Fragen. Auch so kann ich letztendlich zur Bedeutung kommen. Ja, und zum Schluss hier noch diese ganze Liste von möglichen Sprachspielen, die es gibt. Gleich, also Befehlen handeln, hiermit befehle ich die. Ne? Theaterspielen, Rätsel, einen Witz machen. Wir hatten schon ein paar Sachen auch besprochen. Darauf gehen wir das nächste Mal ein bisschen näher ein. Ja? Jetzt hatten Sie sich noch gemeldet.
Ja, ich habe eine Frage zu dem vorherigen Zitat. Und zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den letzten Satz richtig verstehe, aber diese sich eine Sprache vorstellen, ist ja doch, oder diese Vorstellung an sich ist etwas sehr Subjektives. Mhm. Und wir hatten das ja vorher in Bezug auf diese Privatsprache, dass ja, beziehungsweise es kann sein, dass ich Wittgenstein einfach nicht richtig verstehe, dass ja die Sprache für ihn ja doch eben dann eine Sprache ist, wenn es ja sehr auch, also wenn es objektivierbar auch ist. Aber diese Vorstellung, wie er das jetzt in diesem Zitat ja auch erwähnt,
ach so,
ist ja sehr subjektiv.
Ach so,
aber ich
okay.
weiß jetzt nicht, ob da diese Vorstellung sich auf etwas anderes bezieht.
Ja.
Deswegen meine Frage jetzt rein.
Guter Punkt. Also mir scheint das Vorstellen einfach meint, Sprache zu bestimmen, Sprache zu definieren.
Okay.
Von
aber
Sprache. Objektiv, genau. Das meint jetzt nicht dieses subjektive Vorstellung. Also so scheint es mir. Ne? Also wenn wir etwas Sprache nennen, dann setzen wir eigentlich voraus, immer schon, dass es eine Lebensform gibt. Also ich lese diesen Satz so, dass der Sprache immer eine Lebensform zugrunde liegt. Wir können uns keine Sprache vorstellen, ohne uns zugleich eine Lebensform, ohne zugleich eine Lebensform denken zu müssen, von der die Sprache ein Ausdruck ist. Das wäre so meine Lesart. Das würde wieder dieser Skizze hier entgegenkommen. Also die Sprache wird fundiert durch eine Lebensform. Die liegt dem zugrunde, die erstreckt sich dem. Eine Lebensbasis.
Ich finde, zu dem, was er
genau, genau. Mit diesen, genau, Privatsprachen, da würde er vielleicht nicht mal richtig sagen, dass es eine Vorstellung ist, weil eine Vorstellung häufig so eine propositionale Struktur hat. Kann er das in einen Das-Satz bringen? Und also Vorstellung scheint häufig eine sprachliche Form schon zu implizieren. Und das wäre in Privatsprachen auch mit Pöcks problematisch, weil wir da keine Regelhaftigkeit haben. Ja, noch ein letztes. Erst hatten Sie sich, glaube ich, gemeldet und dann noch Sie.
Ich hatte bei Wittgenstein auch die Lesen und die Vorstellung, dass er ungeheuer genau ist, dann mit der Sprache, was bei das Beschreiben betrifft. Also, dass da also das kaum eben man das anders schreiben kann, als dass es so exakt genau
ja.
ist. Und es wäre ja auch ein Sprachspiel wert, das zu übersetzen, ob jemand, der das so genau beschreibt, ob der andere das dann sich wirklich so vorstellen kann.
Und das machen wir ja. Also wir sind ja auch in einem Sprachspiel. Wir sind dabei, Wittgenstein auszulesen. Wir wollen Wittgenstein verstehen. Das ist auch ein Sprachspiel. Wir kommen eigentlich aus Sprachspielen gar nicht raus. Nur die Unhintergehbarkeit von Sprachspielen wäre die These. Eine letzte, jetzt hatten Sie sich noch gemeldet, dann müssen wir leider schon...
Der letzte Satz. Also, einem Sprachen vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Das heißt, eine oder mehrere. Wenn ich mich da zurückerinnere, ist es ja durchaus denkbar, wie Sie vorhin auch ausgeführt haben, dass man einen bestimmten Sprachstil für mehrere Lebensformen anwenden kann. Das Beispiel mit Soldatensprache und Kinderspielen und sowas. Ja. Also es heißt doch, dass dann eine Sprache durchaus auch über mehrere Lebensformen greifen kann.
Ja.
Das ist nicht dann nur so 1:1 abzubilden, eine Lebensform einer Sprache, sondern es kann durchaus auch etwas Größeres umfassen.
Ja. Denke ich schon. Also gerade jetzt hier dieses Beispiel Soldatensprache, Kindersprache kann ich mir zwei, oder Soldatensprache in Anführungsstrichen Befehl, Gehorsam, da kann ich mir verschiedene Lebensformen oder Sprachspiele vorstellen, von denen dieses konkrete, die konkrete Manifestation ein Ergebnis ist. So wäre es möglich. Aber ich glaube, er meinte jetzt hier nicht diese Frage nach der Zuordnung, sondern wollte nur die Hierarchie feststellen. Von einer sprachlichen Handlung, einer Aktivität, einem Phänomen liegt eine Lebensform zugrunde. Es muss nicht eines sein, es muss was Tieferes sein. Das wäre, glaube ich, der Punkt. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Wir sind schon etwas über der Zeit. Sie merken, wir sind hier mitten in der Diskussion. Ich will die jetzt nur ungern abwürgen, muss es jetzt zeitbedingt machen. Wir werden in der nächsten Sitzung, die wäre dann am 9. Mai, bis zu der Sie alle Ihre Textsammlungen haben, und wer sie noch nicht eingetragen hat, kann das hier nach vorne machen, werden wir uns weiter mit Wittgenstein beschäftigen. Wir haben jetzt in dieser Sitzung einige Punkte angerissen. Wir sind noch nicht ganz tief in jedem Punkt weiter, konnten wir nicht weiter vordringen. Ich werde jetzt für die nächste Sitzung noch ein paar weitere Leitfragen herumschicken, die sich ganz konkret auf diese Zitate beziehen, die wir noch haben. Also ich habe hier, Sie sehen, ich habe noch so ein paar, so, aber nicht viele, noch so 2 oder 3, na, vielleicht 5. Und dann ist auch schon Schluss. Also lesen Sie mal diese noch verbleibenden Zitate unter diesen Fragestellungen, die ich Ihnen dann in den nächsten Tagen schicken werde. Und Sie finden die Aufnahme, wenn Sie wollen, auf dieser Seite Digi-Seminar, wenn Sie wollen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche.